SWR 2 Tandem.
Im Bildersturm digitaler Medien bleibt der Geruchssinn auf der Strecke. Uns Augenmenschen scheint die betörende Vielfalt der Düfte abhanden zu kommen. Dabei sind sie Kernelement unserer Wahrnehmung und auch Kommunikation. Unser Autor Eckhard Rahlenbeck unternimmt Duftspaziergänge. Er will mit seinen Gesprächspartnern den Sinneseindrücken auf die Spur kommen, die wir durch die Nase wahrnehmen.
Ein Nasenmensch. Also ja, das finde ich einen richtig guten Begriff, weil ich bin wirklich ein Nasenmensch. Das hat in meinem Leben wirklich eine ganz große Bedeutung, das Riechen, das Weltwahrnehmen über die Nase. Ja, ich bin ein Nasenmensch.
Das ist Anne Klatt. Ich bin froh, Sie getroffen zu haben und andere, die gewissermaßen mit der Nase durch die Welt gehen und ihr Riechorgan in alles Mögliche stecken. Denn Riechen, Schnuppern, Schnüffeln, das kann in der Welt der Handys und Smartphones kaum mithalten. Düfte lassen sich nicht fotografieren, digital erfassen, weder per E-Mail verschicken, noch in ein Album kleben. Sie scheinen ins Abseits gerückt, obwohl sie doch so eine ungeheure Macht besitzen.
Das Riechen ist eine weitere Dimension in meinem Leben geworden. Und speziell meine ich eigentlich damit die Welt der Parfums, die natürlich auch sehr luxuriös erstmal anmutet. Und man denkt an Parfums natürlich auch immer an Stars und an wichtige Designer und an Modehäuser in Paris, in Italien. Und das ist auf der einen Seite alles auch ganz richtig. Aber auf der anderen Seite, wenn man das mal wegblendet und einfach nur mal den Duft als solches wahrnimmt und sich damit mal beschäftigt, dann merkt man, was das für eine unglaubliche Intensität und für eine unglaubliche Vitalität und Lebenskraft und Energie mit sich bringt. Und wie das auf eine ganz unbewusste Art sozusagen das eigene Selbst oder die eigene Stimmung unglaublich positiv beeinflussen kann. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich das erste Mal überhaupt mit Parfums so im positiven Kontakt gekommen bin, weil ich ein Buch von James Dean gelesen habe. Ich bin selbst Darstellerin im Figurentheaterbereich. Und James Dean hat mal jedem Darsteller geraten, er sollte einmal am Tag etwas machen, was er in seinem ganzen Leben noch nie getan hat. Und das fand ich eine super Idee. Und ich war gerade in Stuttgart auf der Königstraße dann unterwegs, einen Tag später, und dachte mir, okay, was habe ich denn eigentlich noch nie getan? Und dann geschah es doch, dass ich in eine Parfümerie gegangen bin, in die ich normalerweise niemals in meinem ganzen Leben gegangen wäre. Ich sage jetzt den Namen nicht, weil das ist ja vielleicht, muss ja vielleicht auch nicht sein. Und das war ein ganz edler Laden, ganz ehrwürdig mit wunderschönen Flakons und toll angezogenen Frauen. Und ich bin da rein mit einer zerrissenen Hose und so, wie ich halt aussah. Und bin ab dem Moment dann eigentlich nicht mehr losgekommen davon, weil sich mir eine Welt erschlossen hat, die ich wirklich vorher nicht kannte und die für mich so ein bisschen vergleichbar ist wie eine Ausstellung. Also für mich sind gute Parfümerien oder schöne Düfte sind wie ein gutes Bild oder wie eine künstlerische Ausstellung, weil da natürlich Farben, Formen, Duftkörper, Dufträume, Naturbilder von Meer, von Bergen, von Blumen natürlich und Gräsern und allem Möglichen hochkommt, auch sehr stark erdig. Und für mich ist eine Parfümerie wie eine Ausstellung, wenn sie gut ist und nicht unbedingt so die konventionelleren Parfums hat.
Wie fing alles an?
Mein Opa hat nach Erde, Wein und Brot gerochen und das fand ich eine ganz, ganz schöne Mischung irgendwie als Kind, weil es war natürlich auch mein Opa, den habe ich auch sehr gemocht.
Von der Großmutter kommt zum Beispiel ganz viel Liebe. Diese Liebe ist mit einem Geruch verbunden. Es ist einfach auch ein Raumduft. Das Sofa zum Beispiel, wie roch das Sofa? Es roch also irgendwie muffig, aber irgendwie ist es eben Liebe.
Sven Pritzkoleit, gelernter Apotheker, mittlerweile selbstständiger Parfümeur.
Es ist wie die Geschichte mit dem Mann, der nach Hause kommt und die Frau hat die Suppe anbrennen lassen. Und er sagt, toll, also wie hast du das heute gemacht? Ne? Super. Und sie hatte schon Angst, er könne also sagen, nee, also das ist es überhaupt gar nicht. Und offenbar hatte seine Mutter also die Suppe immer anbrennen lassen. Und es war aber instinktiv einfach das diese Fixierung auf diesen Geruch, die ihn verbunden hat, assoziativ mit seiner Mutter, mit der Liebe zu seiner Mutter. Und so ist das, denke ich, mit dem muffigen Sofa auch. Also auch halte ich mich gerne in Antiquitätenläden auf. Dieses gelebte Leben in einem Gegenstand hat auch einen Geruch an sich.
In Barby, der alten Stadt südlich von Magdeburg, habe ich Sven Pritzkoleit besucht. Er bezeichnet sich als Kind der DDR. Ausgerechnet während des Wehrdienstes in der Nationalen Volksarmee stieß er auf »Das Parfüm«, den Bestsellerroman von Patrick Süskind. Den hat er gleich mehrfach verschlungen und die Leidenschaft für Düfte und Aromen entdeckt.
Ich schwärme von Wofa Sept.
Also das ist original DDR, also aus Wolfen. Es riecht so ein bisschen wie Schwimmbad, sage ich mal irgendwie. Also Desinfektionsmittel ganz stark. Also auch in der Bahn, bei uns hieß das ja Deutsche Reichsbahn. Roch es nach Wofa Sept. So wie es eigentlich vornehmlich in Krankenhäusern vielleicht hätte maximal riechen können, weil da eben desinfiziert wurde. Und dieses Chlorocresol war so omnipräsent, dass also tatsächlich auch in Kaufhäusern damit aufgewischt wurde. Vermutlich gibt es also neben den gescholtenen Trabantgerüchen, Abgasgerüchen des Zweitakters, also nichts Authentischeres als DDR, als Hofa Sept. Demgegenüber steht dann der Intershop-Geruch bzw. der Geruch des Westpakets, der ja für uns DDR-Bürger dann sozusagen das Pendant dazu darstellt zum Hofa Sept, ne? Das war dann eben der Geruch von Seife, Kaffee, Hochglanzmagazinen, die auch bestimmten Geruch hatten. Also ich erinnere noch den Geruch der Bravo. Ne? Das ist ein ganz bestimmter Geruch, die riecht heute auch nicht mehr so. Also der Geruch ist nicht mehr der gleiche. Ja, also das sind schon kollektive Dufterfahrungen. Also wenn Sie einen DDR-Bürger, der die Zeit miterlebt hat, fragt, wie riecht es im Intershop, dann wird er also sagen, das ist eben Kaugummi und Seife und Kaffeegeruch und irgendwie eine Mischung aus all dem. Ne?
In der ehemaligen Albert-Schweitzer Apotheke ist sein Labor, wo er mit Hunderten von Fläschchen und Ampullen seine Düfte komponiert. Von dort sind es nur wenige Schritte durch die Stadtmauer, in die weitläufigen Wiesen mit den Krüppelweiden, durch die sich breit und mächtig die Elbe wälzt.
Mein Schulfreund, der wohnte hier irgendwo. Und sie hatten den Garten, der ging zur Stadtmauer. Und dann waren in dieser Stadtmauer so Metallkrampen, sag ich mal. Und da konnte man dann wie auf so einer Leiter runter. Und dann sind wir da immer runter und dann hier so quer rein.
Es ist windig. Wir starten einen Riechspaziergang.
Wir sind jetzt auf dem Elbwanderweg an der Stadtmauer und wollen mal gucken, was die Bemoosung so hergibt. Könnte erdiger riechen.
Auch was unscheinbar am Wegrand wächst, interessiert ihn.
Grasig grün. Das ist der Wegeruch. Etwas grasig grün. Ich mache jetzt hier mal so ein Stück Borke. Nehme ich mir jetzt. Also es erinnert mich so an alte botanische Sammlungen. Wir hatten an der Uni auch so alte Drogensammlungen. Ja. Riecht staubig. Aber nicht hölzern.
Den nächsten Riechspaziergang mache ich in Leverkusen. Ein Stadtpark mit einem See, dicht neben der Bundesstraße. Kindergartenkinder machen einen Ausflug.
Schauen Sie mal, das ist ein blühender Lorbeerstrauch. Oh, so leicht blumiger Duft. Ich finde, jeder sollte mal rausgehen in die Natur. Und einfach schauen, was er da so für Blüten oder Ähnliches finden kann, das riecht.
Ann-Kathrin Uhlemann, sie ist die einzige deutsche Studentin der berühmten Parfümeurakademie Esipka in Versailles.
Das ist hier ein Fliederbaum. Man kann eigentlich auch riechen, dass der Dufteindruck, dass er schon wieder fast verflogen ist. Und dass Düfte was Vergängliches sind. Es ist auch was Angenehmes. Aber manchmal möchte man Düfte auch einfach konservieren und diese Erinnerungen für sich behalten. Oder auch mit anderen teilen. Und das kann man halt nur in dem Moment, oder es wird zumindest schwieriger, diesen Moment zu teilen.
Also für mich ganz persönlich, ganz charakteristisch, ist die Vanilleschote aus Madagaskar, dem Herkunftsland meiner Mutter.
Sie holt eine Pappschachtel aus dem Schrank. Ganz vorsichtig wird die aufgemacht.
Ich habe jetzt die Schachtel aufgemacht und das sind getrocknete Vanilleschoten. Die haben so einen holzigen, warm, ganz, ganz charakteristischen Geruch. Einfach die Kombination. Also man kennt diesen Vanillezuckergeruch in der Küche, den man verwendet zum Kochen oder auch zum Backen. Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn man diese Vanilleschoten im frischen Zustand oder halt auch im getrockneten Zustand riechen kann. Dieses Holzige, also ich glaube, diese Note, die kennen viele Leute gar nicht, dass es zur Vanille dazugehört.
Die Nase, die ist wie ein Empfangsorgan meiner Seele. Sie schläft nie. Düfte steuern unser Unterbewusstsein.
Also ich bin der Meinung, dass man Gerüche und auch Düfte träumen kann. Also dass es einfach eine starke Verbindung mit den Träumen gibt.
Und dann nimmt sie einen Flakon in die Hand.
Also ich würde das Parfüm sparsam auftragen. Am besten auf Punkte, an denen Blut fließt. Also die Pulspunkte, damit kann man zum Beispiel die Arminnenfläche oder die Halsbeuge oder die Kniekehlen. Das sind Punkte, an denen Blut fließt und an denen man sehr gut Parfüm aufsprühen kann. Wenn ich morgens aufstehe, mache ich meistens das Fenster auf und dieser erste Geruchseindruck, ah, es riecht so gut. Es hat gestern Nacht geregnet oder oh, ich glaube, heute wird ein schöner Tag. Das ist sehr schön.
Die nächste Station zu den Nasenmenschen führt mich nach Berlin-Spandau. Hier wohnt und arbeitet Marc vom Ende, einer der bekanntesten Parfümeure Deutschlands. Sein verwilderter Garten mit Geißblatt, Brombeeren, Lavendel, Holunder und allem, was sonst noch wächst und wuchert, ist eine Quelle für seine Duftkreationen.
Wenn man dann hier im Garten ist, erlebt man auch noch Tiere. Wir haben hier Waschbären, die hier durchkommen. Ein Fuchs kommt manchmal vorbei, wohnt auch da hinten. Und ich habe jetzt schon dreimal gesehen, wie ein Habicht hier eine Taube gerissen hat, der dann hier reinflog und die Taube das eine Mal so richtig aus der Luft gegriffen hat. Also ja, Natur ist faszinierend und auch immer wieder, auch für mich, eine Inspiration. Eigentlich kommt die meiste Inspiration, die man in dem Beruf auch hat, tatsächlich aus der Natur. Das ist eigentlich so das, woraus man schöpft.
Zurück in der Wohnung erzählt Marc vom Ende seine Geschichte.
Ich bin als Kind auch durch den Wald gelaufen und habe da eben die Gerüche, die man da so wahrnehmen konnte, auch erlebt. Die Rinde von Bäumen, das Blattgrün. Hier in Spandau ist es ja so eine sumpfige Gegend auch. Da ist so ein kleines Moor nebendran. Also auch diese Gerüche, die davon ausgehen, dieses Modrige und so weiter. Und das habe ich eigentlich schon als Kind immer relativ bewusst auch immer wahrgenommen. Ich glaube, da gab es dann auch ordentlich Schnee und wir hatten dann so einen kleinen Hügel, wo wir dann mit Schlitten runtergerodelt sind. Und auch als Kind konnte man schon vorher sagen, bevor es schneite, da kommt Schnee, das riecht nach Schnee. Das ist eigentlich ganz faszinierend. Also das war für mich schon auch damals so bewusst.
Wenn ich mich erinnere, Kindheit und Jugend sind voller Gerüche. Wie roch die Schule? Der erste Klassenraum, die Umkleide in der Turnhalle, das Hallenbad, die Ferien im Zelt, mit dem Lagerfeuer am Abend. Auch Trauriges kommt wieder hoch.
Das sind Geruchseindrücke, die man nicht vergisst und diese Geruchseindrücke, wenn man die wieder wahrnimmt, dann transportieren sie einen auch dort wieder hin, an dieses Erlebnis, was man hatte. Ich hatte eine Schwester, die verstorben ist, und ich habe irgendwann mal den Schal, den sie mal getragen hat, der lag noch irgendwo in einer Schublade, und den habe ich gefunden und habe daran gerochen, und dann war sie auf einmal wieder da, sie war auf einmal wieder präsent, weil Menschen eben tatsächlich auch über den Geruch sich definieren. Und ich kam mir dann die Tränen, und das war dann halt also, weil sie da eben schon, ich weiß nicht, da war sie, glaube ich, schon 1-2 Jahre tot und dann war sie auf einmal wieder präsent. Solche Wirkungen haben halt Gerüche. Also sie lassen uns reisen und sie lassen uns auch unsere Mitmenschen erfahren. Und sie sind auch im Grunde, das ist schon wissenschaftlich bewiesen, dass über den Geruch man auch tatsächlich einen idealen Partner findet.
Marc vom Ende arbeitet für einen großen Duft- und Aromakonzern. Er bedient internationale Auftraggeber, kennt die Vorlieben und Abneigungen anderer Länder und Kulturen, auch ferner Kontinente.
Indien ist ein ganz faszinierendes, buntes Land, aber auch geruchlich wahnsinnig intensiv, was man da an Gerüchen auf der Straße wahrnimmt. Und so sind auch die Düfte dann dort auch, die man machen muss. Man muss sie eben wesentlich intensiver machen. Und wir würden sie als Parfümeur dann auch als wesentlich animalischer bezeichnen als das, was wir hier in Europa benutzen würden.
Wenn ich in andere Länder reise, fällt mir sofort bei Asien ein Zitronengras und ein bisschen Seifenlauge und viel Curry und auch Lilie. Und wenn ich an Russland denke, dann denke ich an viel Gras, Vetiver zum Beispiel. Oder ich war in Angola, da würde ich mal sagen Honigmelone, Süßkartoffel, Meer. Salziges Meer und so ein scharfer Elefantengeruch. Das ist das, was ich assoziiere, gerade wenn ich daran denke, wo habe ich starke Dufterlebnisse gehabt.
Allgemein sind ja Parfümeure, also nicht nur die jetzt mit der Pudernase durch die Gegend laufen. Also im Gegenteil, es ist eigentlich eher so, dass die Parfümeure eigentlich die mit der weitgehend größeren Toleranz sind, weil wir ja mit ganz anderen Konzentrationen von Riechstoffen umgehen und auch mit sogenannten Stinkgedüften, also permanent umgehen, die wir dann runter verdünnen oder wie auch immer oder in Kleinstbestandteilen einsetzen. Also wir sind zwar vielleicht mit dem richtigen Riecher, mit der guten Nase, aber nicht unbedingt die mit der feinen Nase. Also wir können schon, glaube ich, eine ganze Menge vertragen.
In Paris, als ich da gelebt habe, bin ich mit der Metro gefahren und da kommt man durchaus, wenn man da die Gänge lang geht, an Ecken vorbei, wo einfach hingepinkelt wurde und es roch dann schon richtig penetrant, ja, nach dieser schon weitergegorenen Pisse, die da in der Ecke lag. Und trotz allem irgendwie faszinierend, weil also auch in Düften benutzt man eben nicht nur Wohlgerüche, sondern man benutzt sehr viele Gerüche, die für sich genommen eben unangenehm sind und die eben aber trotzdem einen bestimmten Effekt in den Parfums dann haben. Es war bis in die 70er Jahre im Grunde noch so, dass auch ein Mann zum Beispiel kein Parfum benutzt hat. Er musste halt nach Mann riechen. Wenn er von der Arbeit kam, dann roch er eben nach Schweiß und das war halt auch in Ordnung so. Und das hat sich aber jetzt auch gewandelt. Und wir sind also im Grunde jetzt in so einer ganz kurzen Phase, wo eben diese Menschengerüche im Grunde nicht wirklich wahrgenommen werden. Man wäscht sich, man versucht diese Gerüche zu minimieren und ja, legt dann vielleicht irgendwie noch ein Parfum drüber, um das einzukleiden. In den 90er Jahren zum Beispiel, da kam so eine Welle von Fruchtdüften in Duschgelen auf. Das war aber in Frankreich. Das funktionierte dort schon eher und in Deutschland war das noch vollkommen verpönt. Da hat man gesagt, ich dusche mich doch nicht mit einem Pfirsich. Das ist doch nicht sauber, das ist doch klebrig, das macht mich doch dann eher schmutzig. Und heutzutage findet man auch diese Fruchtduschgele auch im deutschen Markt.
Heute sind alle Aromen griffbereit im Ladenregal, in allen Geschmacksrichtungen. Granatapfel oder Mango, Zitrus oder Wildrose, Aloe Vera oder Sanddorn, sei es als Duschgel, Handseife, Geschirrspülmittel oder Raumspray. Wir sind umgeben von Duftwolken und Aromen. Ursprüngliche Gerüche sind eher verpönt. Sie werden wegdesodoriert oder von Dunstabzugshauben weggesaugt.
Ich denke nicht, dass unsere Zeit heute duftärmer ist. Im Gegenteil, sie ist vielleicht einfach orientierungsloser. Das ist der Grund. Also es ist ja alles in Überfülle da. Es ist ja eigentlich zu viel. Wir leben in einer Zeit der Reizüberflutung, in der die Gerüche unzureichend aufgrund von Orientierungslosigkeit wahrgenommen werden können.
Ja, wir werden manipuliert mit Düften aller Orten, natürlich auch fürs Kaufen. Wir kaufen uns ein Duschgel, was lecker riecht, sage ich mal, obwohl wir da gar nicht so bewusst mit umgehen. Das sind für mich erstmal nur Gerüche und keine Düfte, wenn ich mal ehrlich bin. Und am allerschlimmsten ist es natürlich, wenn man ins Einkaufszentrum geht und da in der Luft schon Düfte versprüht werden, was ich schon als Belästigung empfinde, vor allem wenn es um Vanille geht, weil Vanille psychologisch die Kauffreude anregen soll und Geborgenheit ausstrahlt. Das sind alles manipulative Angänge, die ich völlig ablehne, die ich schlecht finde. Und das eigentliche Riechen, also die eigentliche Konzentration für die Nase, das erleben wir da auch nicht, sondern wir werden eigentlich bombardiert und wir werden eigentlich nicht wirklich riechen können. Also die Nase nimmt natürlich da an Wahrnehmungskraft ab, wenn man den Schrott riecht, sage ich jetzt mal grob.
Was in letzter Zeit stärker geworden ist, ist halt dieses, was man so Branding nennt und einen bestimmten Markengeruch, den Menschen haben wollen, den man verbindet mit einem bestimmten Geschäft vielleicht, in das man reingeht und man dann dort diesen Geruch wahrnimmt. Das sind so Sachen, da bin ich nicht unbedingt Fan von und das mag ich auch nicht so gerne, weil das bedeutet ja, dass diese Gerüche ausgeströmt werden und Leute, die jetzt in einen solchen Laden reinkommen, diesen Düften ausgesetzt werden, gefragt oder ungefragt und sowas mag ich nicht. Wenn man sich dafür entscheidet, sagen wir in einem Auto zum Beispiel, einen Duft zu verwenden, dann muss das eben der Verbraucher selber sagen, ich möchte das und dann kann er das einschalten oder er schaltet es eben aus. Aber Leute einfach irgendwelchen Gerüchen auszusetzen, finde ich nicht vernünftig.
Marc vom Ende hat auf Wunsch der Auftraggeber schon ausgefallene Kreationen geschaffen. Düfte für Autos der Oberklasse, die man je nach Stimmungslage auf Knopfdruck im Innenraum versprühen kann. Für die Katholiken in Köln komponierte er aus Weihrauch, Myrrhe, Vanillin und Fruchtölen eine Essenz, die den Raumeindruck und die Spiritualität ihres gotischen Doms widerspiegelt.
Jetzt im Januar war in New York eine Ausstellung, für die ich den Duft gemacht habe, für einen amerikanischen Künstler, Mike Boucher. Und es ging darum, dass er den Duft haben wollte von Dollarnoten, also von US-Dollarnoten, die gebraucht sind, die Menschen in der Hand hatten. Und das habe ich als Duft dargestellt. Und diese gesamte Galerie in Chelsea in New York war leer. Es waren also nur weiße Wände und es wurde dieser Duft ausgeströmt, sodass man, wenn man jetzt reinkam, eben Dollarnoten riechen konnte. Und die Ausstellung ging über einen Monat ungefähr. Da wurde dann also immer wieder dieser Duft also permanent ausgeströmt und hat großen Anklang gefunden und faszinierende unterschiedliche Wirkung bei den Menschen auch erzeugt.
Man kann sich also Düfte schneidern lassen wie ein Kleid, wie einen Maßanzug, eine persönliche Hülle, die mich umgibt, in der ich mich wohlfühle, in der ich sinnlich wahrgenommen werden möchte. Es sind Signale, Signaturen der Persönlichkeit. Man kann sie sich wünschen und erträumen und im ausführlichen Gespräch mit dem Parfümeur beschreiben, wie es eine Kundin von Sven Pritzkuleit gewagt hat.
Die sagte, sie möchte einen sehr speziellen Duft haben und hat das gemacht. Also es sollte schon sehr blumig sein, rosig sein, grün sein. Es sollte aber riechen wie ein Autoreifen, der also mit 300 km/h über die Piste saust. Und das wollte sie also drin haben. Und es war so, wie sie es haben wollte. Und das ist dann das Glück, was ich habe. Also, dass ich dann sage, das ist toll, also gefällt mir dann, wenn jemand so seinen Traum einfach so eine Vision hat und ich kann die dann umsetzen.
Im Grunde ist das Schöne am Riechen eigentlich, dass man tatsächlich innehalten kann. Weil Riechen eben nicht so wie das, was uns sozusagen im visuellen Bereich zugemutet wird, so schnelllebig, schnell aufeinanderfolgend beim Riechen gar nicht möglich ist, sondern ich habe einen bestimmten Duft und muss erstmal innehalten und den Duft wahrnehmen. Das kann vielleicht tatsächlich zu einer Entschleunigung der Umwelt eigentlich führen. Also das ist eigentlich eine schöne Sache daran. Ich habe in meiner Zeit als Parfümeur eben auch Menschen kennengelernt, die den Geruchssinn verloren haben. Und das führt tatsächlich wirklich zu Problemen bei den Leuten, die diesen Geruchssinn verloren haben. Zum einen, das sind so ganz banale Sachen. Wenn wir etwas essen, dann riechen wir vorher, ist das in Ordnung oder nicht? Zum Beispiel die Milch im Kühlschrank. Und dann riechen wir, ui, die brauche ich nicht mehr trinken, die ist schlecht. Das riecht jemand, der den Geruchssinn verloren hat, riecht das nicht. Und der trinkt das gegebenenfalls und also katastrophal. Ich habe eine Dame, die hatte auch den Geruchssinn verloren, ein junges Mädchen. Für sie war das Schlimmste, dass sie ihren Geruch nicht kontrollieren konnte. Sie wusste also nicht, rieche ich jetzt unangenehm, ist irgendetwas an mir und mein Deo wirkt nicht mehr und so weiter. Also das war das Schlimmste für sie. Und das führt dann zu solchen, so einer Paranoia dann auch im Grunde. Verdammt nochmal, ist dann alles in Ordnung mit mir? Und das ist also im Grunde, das, was wir erleben mit Geruchssinn, so ein Sonnenuntergang am Meer ist halt nicht nur dieses Visuelle, sondern es sind auch die ganzen Gerüche, die mit dabei mitschwingen. Und wenn ich die nicht habe, dann ist das halt wirklich sehr tot eigentlich.
Und richtig toll ist es natürlich, mit Gewürzen zu arbeiten, ne? Also alle die Momente am Tag zu nutzen, wo wir Düfte erleben können, fürs Essen machen, für einen Salat, für ein leckeres Essen. Das ist natürlich wunderbar. Oder im Garten, im Wald, da mal die Nase aufzumachen und nochmal richtig offen reinzuriechen, was uns da geschenkt wird, auch von der Natur, ist ja wunderbar.
Man kann Ruhe finden, kann die Natur genießen und vielleicht manchmal auch einfach diesem Stress im Leben ein bisschen entfliehen. Und man kann bewusst Lebensqualität gewinnen, wenn man sich einfach mit Düften beschäftigt oder auch einfach mit Gerüchen, wie in der Küche oder in der Natur.
Sie hörten Duftspaziergänge unterwegs mit Nasenmenschen von Eckhard Rahlenbeck.